Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In den 90er Jahren, als Craig Venter und all die anderen sich zum ersten Mal zutrauten, das gesamte menschliche Erbgut zu entschlüsseln, da schien die Zeit reif zu sein, auch einen der bekanntesten historischen Kriminalfälle zu lösen. Den Fall von Kaspar Hauser. Der war einst in Nürnberg aufgetaucht, verwahrlost und geistig zurückgeblieben. Bald kam das Gerücht auf, der junge Mann könnte der badische Erbprinz gewesen sein. Als Säugling ausgetauscht und weggesperrt. Aber war er es wirklich? Die Erbgutanalysen haben den Streit bisher nicht lösen können. Aber jetzt. Mehr dazu später in Forschung aktuell. Ich bin Christiane Knoll, ich grüße Sie. Und unser erster Beitrag führt uns über Südafrika fast bis zum Urknall. Seit 2 Jahren ist das James-Webb-Teleskop im All bei der Arbeit. Die Auftraggeber mussten nicht lange warten, da hatte das Teleskop ein erstes Objekt eingefangen, das für seine Jugend viel zu alt aussah. Eine Galaxie kurz nach dem Urknall. Das muss man sich vorstellen wie einen ausgewachsenen Frosch, wo eigentlich nur Kaulquappen sein sollten. Große Aufregung also, aber die Daten mussten natürlich erstmal geprüft und weiter ausgewertet werden. Inzwischen aber sind es so viele ausgewachsene Galaxien, dass es nicht mehr darum geht, dass da was nicht stimmt mit dem kosmologischen Weltbild, sondern nur noch um die Erklärung. Bei der Internationalen Astronomiekonferenz in Kapstadt, Südafrika, sind die frühen James-Webb-Ergebnisse das große Thema, Dirk Lorenzen berichtet.
We got many surprises from James Webb.
Das James-Webb-Weltraumteleskop liefere viele Überraschungen, freut sich Paola Santini, Forscherin am Nationalen Institut für Astrophysik in Rom.
And the main one is probably that we find a lot of distant galaxies, many more than we thought.
Die größte sei, dass auf den Aufnahmen viel mehr weit entfernte Galaxien zu finden seien als erwartet. Weit entfernt heißt im Universum, dass das Licht dieser Galaxien mehr als 13 Milliarden Jahre lang unterwegs war. Die Astronomen beobachtet also Objekte in der frühesten Kindheit des Kosmos, kurz nach dem Urknall.
The most ancient galaxy we detect is around 300 mega-year after the Big Bang.
Die fernste oder älteste dieser Galaxien gab es schon 300 Millionen Jahre nach dem Urknall. Neben diesem Rekordhalter sind über 30 weitere Galaxien bekannt, die bereits in den ersten 700 Millionen Jahren aufgeleuchtet sind. Nach menschlichen Maßstäben ist das eine Ewigkeit. Im Kosmos ist es kaum mehr als ein Wimpernschlag. In so kurzer Zeit sind die nach dem Urknall durch das Weltall driftenden Gasmassen zu Sternen und Galaxien verklumpt. Noch vor einigen Jahren galt das als unvorstellbar.
Diese Galaxien haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Wir dachten, dass die alle sehr jung und weiter sehr aktiv sind. Tatsächlich sehen wir dort auch recht passive Galaxien, die viel ältere Sterne enthalten und in denen kaum noch etwas passiert. Wir haben nicht gedacht, dass es schon so früh in der Geschichte des Universums Galaxien gibt, die aufgehört haben, neue Sterne zu bilden.
Wir haben nicht gedacht, dass diese Galaxien so früh in der Geschichte des Universums Galaxien geben könnten.
James Webb hat nicht nur über 20 Mal mehr frühe Galaxien gefunden, als nach den Modellen erwartet. Etliche dieser Galaxien sind schon ausgewachsen und zeigen keinerlei jugendliche Aktivität mehr. Diese Objekte sind binnen einiger hundert Millionen Jahre nach dem Urknall geradezu vergreist. Gängige Modelle zur Entstehung der Welt können das nicht erklären. Derzeit gibt es nur vage Ideen, wie sich die überraschend bewegte Anfangszeit des Universums verstehen lässt.
For example, the star formation efficiency is higher at early epochs.
Vielleicht sind im frühen Kosmos Sterne viel effizienter entstanden als heute. Das Gas ist damals schneller zu Sternen verklumpt. Galaxien haben meist ein schwarzes Loch im Zentrum. Die Strahlung aus der Umgebung des schwarzen Lochs könnte das restliche Gas in der Galaxie aufgeheizt und so verhindert haben, dass noch mehr Sterne entstehen.
James Webb ist rund um die Uhr im Einsatz und beobachtet intensiv die Vorgänge am Rande des Kosmos. Zu klären, wie nach dem Urknall die ersten Galaxien entstanden sind und wie sie sich entwickelt haben, ist eine der Hauptaufgaben des Weltraumteleskops. Auch nach 2 Jahren im Routinebetrieb liegt dieses Ziel noch in weiter Ferne.
If everything works, there's no job for us, but if there are many questions.
Wenn alles verstanden wäre, hätten wir nichts mehr zu tun. Wenn aber viele Fragen auftauchen, inspiriert uns das alle. Für mich hat James Webb bisher mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.
Paola Santini wird noch viele Galaxien untersuchen müssen, bis sie die Frage beantworten kann, was sich vor mehr als 13 Milliarden Jahren in der frühesten Kindheit des Kosmos abgespielt hat. Bisher verstehe man aufgrund der James-Webb-Daten eher weniger als zuvor.
We are probably understanding even less. But this is fun.
Frohes Rätselraten um die ausgewachsenen Galaxien kurz nach dem Urknall. Ein Beitrag von Dirk Lorenzen. Wenn künstliche Intelligenz Empfehlungen ausspricht, sind die immer mit Vorsicht zu genießen. Und das gilt ganz besonders, wenn es um Leben oder Tod geht. An der Universität Stanford in Kalifornien wollten Wissenschaftler deshalb verstehen, wie Chatbots internationale Konflikte lösen würden. Die Sprachmodelle sollten den Krieg durchspielen, wie es sonst auch Militärexpertinnen tun. Es sind Simulationen, deren Ergebnisse mit einfließen in strategische Blaupausen des Militärs. Alles ziemlich ernst also. Thomas Reintjes fasst die Ergebnisse zusammen.
Du sollst ein Kriegsspiel simulieren, das von einem menschlichen Team gespielt wird. Verhalte dich so gut wie möglich wie ein Mensch. So lautete die Anweisung, die Max Lampert ChatGPT gab. Dabei war ihm klar, dass Sprachmodelle davon überfordert sein würden.
Sprachmodelle sind insoweit attraktiv, dass man sie für alles verwenden kann, was über Sprache funktioniert. Und da gehören dann auch Spiele dazu. Aber tatsächlich ist die Fähigkeit von Sprachmodellen, strategische Spiele zu spielen, nicht gut.
Lampert ist Postdoc am Center für KI-Sicherheit und am Center für internationale Sicherheit und Kooperation in Stanford. Obwohl KI-Chatbots schon mit Schach ihre Schwierigkeiten haben, wollte er sie mit einem Kriegsszenario konfrontieren, weil bekannt geworden war, dass das US-Verteidigungsministerium den KI-Einsatz prüft. Solche Kriegsspiele werden auch von Fachleuten gespielt, um Strategien zu entwickeln oder um Entscheidungsträger auszubilden. Auf den ersten Blick verhielt sich ChatGPT ähnlich wie Menschen, die mit demselben Szenario konfrontiert waren. Aber in bestimmten Situationen zeigte die KI mehr Aggressivität. Etwa dann, wenn sie gesagt bekommen hatte, dass nach dem Willen des Präsidenten oberste Priorität habe, die eigenen Truppen zu schützen.
Also es gibt dann diese kleinen Nuancen, die schwer vorherzusagen sind, wo die Modelle auch wieder unterschiedlich sind. Wo man sagen kann, sie unterscheiden sich einfach, was das richtige Level an Aggressivität in Antwort auf bestimmtes Verhalten ist.
Zu der Unvorhersagbarkeit der KI-Ausgabe gehört auch, dass es einen großen Unterschied machte, ob die KI zunächst die Diskussion einer Expertengruppe simulierte und dann eine Handlungsempfehlung gab oder ob sie sofort ein Ergebnis liefern sollte. Mit dem Zwischenschritt wählte die KI häufiger aggressivere Handlungsoptionen. Sie empfahl dann etwa den Einsatz eines fiktiven autonomen Waffensystems oder riet zu Aufrüstung. Max Lampert hat mehrere Erklärungen dafür, dass sich die KI anders verhält als Menschen.
Sprachmodelle, so wie das hinter ChatGPT, sind sehr gut darin, menschliche Sprache und menschlichen Ton und Kommunikation zu imitieren. Aber der interne, ich nenne es mal den kognitiven Prozess, salopp, ist grundverschieden. Das, was nach hinten rauskommt im Dialog, ist sehr ähnlich. Und es ist sehr beeindruckend, dass wir diese Modelle erreichen können, also auch in Problemlösungsfähigkeiten. Aber man sieht in solchen Szenarien, an diesen einfachen Tendenzen, dass da fundamentale Unterschiede drin sind.
Sprachmodelle werden mit einem breiten Satz digitaler Dokumente trainiert. Welche Inhalte wie wichtig sind, entscheidet sich vor allem danach, wie häufig sich ähnliche Inhalte finden.
Es gibt viel mehr Literatur über nukleare Abschreckung, über Wettrüsten, über Kriegsführung, als für wie schreibe ich ein Friedensabkommen.
Nach dem Training durchlaufen KI-Modelle wie ChatGPT dann noch eine Art Sicherheitstraining. Aber das, sagt Max Lampert, kann nie vollständig ausschließen, dass das Sprachmodell unerwünschte Inhalte reproduziert oder unangemessene Empfehlungen ausspricht.
Man kann zum Beispiel, egal ob es jetzt ein Sprachmodell ist oder was mit Bilderkennung, sehr, sehr viele Beispiele zeigen, die darstellen, dass man nicht auf unbewaffnete Zivilisten schießen soll. Um jetzt ein sehr extremes Beispiel zu nehmen. Und das wird dann schon irgendwie vom KI-System abstrahiert. Aber man kann für große, moderne KI-Systeme keine Garantien machen, dass das für 100% der Fälle passiert.
Max Lampert wünscht sich deshalb internationale Vereinbarungen. Sie sollen den militärischen Einsatz von Chatbots verbieten, solange bestimmte Sicherheitskriterien nicht erfüllt sind.
Thomas Reintjes über die Risiken von KI in Kriegsspielen. Napoleons Zeit ist vorbei, da stirbt in Baden nur 18 Tage nach der Geburt der Erbprinz. An diese Version vom Tod des Säuglings glauben aber bei Weitem nicht alle. Und als 16 Jahre später auf dem Marktplatz von Nürnberg ein verwahrloster Jugendlicher auftaucht, da sehen sie darin den Beweis. Kaspar Hauser, so geht die Geschichte, sei der badische Erbprinz. Opfer einer Intrige bei Hof, entführt und seit er denken kann, so erzählte er selber, bei Wasser und Brot in einem dunklen Raum gefangen. Die These gilt unter Geschichtswissenschaftlern als wenig wahrscheinlich und es gab auch schon DNA-Analysen mit einigen hin und her. Was fehlte, war der schlussendliche Beweis. Den haben Gerichtsmediziner jetzt offenbar erbracht. Vor der Sendung habe ich mit dem Erstautor Walter Parson von der Medizinischen Universität Innsbruck darüber gesprochen. Herr Parson, von Kaspar Hauser gibt es Locken und es gibt Blut aus der Unterwäsche, die er getragen hat, als er tödliche Schnittwunden erhalten hat. Sie haben mit den Locken gearbeitet, was viel schwerer ist. Warum?
Die ersten DNA-Analysen, die an den angesprochenen Blutspuren durchgeführt wurden, die wurden ja bezweifelt. Die Zweifel kamen deshalb, weil die Blutproben an der Unterhose museal dargestellt wurden. Es gab den Verdacht, dass diese Blutspuren im Nachhinein künstlich nachgebessert wurden. Wenn das so wäre, dann würden diese Blutspuren andere DNA enthalten, womit die Authentizität dieser Probe in Frage gestellt war. Bei den Haarproben, die kommen aus Familienbesitz, aus verschiedenen Quellen. Dort ist man sich sicher, dass sie von Kaspar Hauser stammen. Es gibt eine gute und lückenlose Dokumentation, auch über die gesamten 200 Jahre. Und da kann man davon ausgehen, dass die Haarproben authentisch sind. Als DNA-Quelle eignen sich die Haarproben nicht so gut. Denn diese Haarproben waren abgeschnittene Haare und diese enthalten also keine Wurzel und damit enthalten sie auch sehr, sehr wenig DNA.
Sie haben also eine Methode gebraucht, die sehr empfindlich ist und die These, die Sie widerlegen sollten, war die von Kaspar Hauser als badischer Erbprinz. Also abgeglichen wurde mit DNA vom badischen Fürstenhaus. Mit welcher Methode haben Sie gearbeitet?
Zunächst haben wir die mitochondriale DNA untersucht, aus zwei Gründen. Die mitochondriale DNA wird über die mütterliche Linie vererbt. Die Linie des badischen Fürstenhauses ist ja bekannt, die ist gut dokumentiert. Es gibt eine Reihe von Nachfahren, die dieselbe mitochondriale DNA tragen. Und diese konnten wir als Referenzproben gewinnen. Der zweite Grund, warum wir mitochondriale DNA untersucht haben, ist, weil dieses Genom in höherer Kopienzahl in Haarschäften zu erwarten ist als Kern-DNA. Die Kern-DNA-Analyse, man kennt sie aus der Vaterschaftsuntersuchung oder aus der Kriminalistik, also diese klassische DNA-Analytik in der Forensik, hätte uns hier nicht weitergeholfen. Aber die mitochondriale DNA hat einfach eine höhere Erfolgsquote bei so schwierigen Proben wie Haarschäften. Die Methode, die wir verwendet haben, ist sehr sensitiv und hat die besondere Eigenschaft, dass sie besonders kleine DNA-Fragmente analysieren kann. Und das erklärt auch den Erfolg der Untersuchungsergebnisse, denn die DNA, die wir in den Haarschäften gefunden haben, sind tatsächlich sehr klein, sehr kurz.
Und jetzt liegt das Ergebnis vor. Was besagt es denn?
Wir haben 2019 mit den Analysen begonnen und haben mitochondriale DNA-Ergebnisse aus den Haaren ermittelt, die vollständig übereinstimmen mit den DNA-Ergebnissen, die 1998 publiziert wurden, zur Blutprobe aus der Unterhose. Das ist schon mal mehr als zufällig, denn beide Proben wurden ja Kaspar Hauser zugeordnet, sowohl das Blut als auch die Haare. Und nun ergeben insgesamt 12 Haarschäfte, die wir untersucht haben, unabhängig voneinander, 12-mal dasselbe Ergebnis wie die Blutprobe 1998. Wir sind dann aber noch einen Schritt weiter gegangen und dann haben ein weiteres Labor um Mithilfe gebeten, und zwar das Institut in Potsdam unter Professor Hofreiter. Wir haben aber den Kollegen in Potsdam nicht mitgeteilt, um welchen Fall es sich handelt. Wir haben ihnen nicht gesagt, dass es um Kaspar Hauser geht, sondern wir haben sie darum gebeten, zwei Haare zu untersuchen. Ein Haar stammte tatsächlich von einer der Locken ab und ein anderes Haar hatte einen komplett anderen Zweck. Also das war ein studentisches Untersuchungsmaterial. Beide waren anonym und Potsdam hat eine andere Methode, ähnlich sensitiv wie unsere, aber ein anderes Verfahren verwendet und kam wiederum zu genau demselben Ergebnis, und das auch übereinstimmt mit den Ergebnissen der Untersuchung an der Blutspur 1998. Wenn man diese Ergebnisse miteinander in Zusammenschau stellt, dann ergibt sich, das sind ja drei unabhängige Ereignisse, also die Untersuchung in München damals, unsere Untersuchung in Innsbruck 2019 und die Untersuchung in Potsdam 2021. Und daraus lässt sich eine Wahrscheinlichkeit errechnen, mit der diese Ergebnisse richtig sind. Und die liegt eben weit über 99%.
Sie sagen also, die Prinzenthese ist damit definitiv vom Tisch. Was sagen denn Ihre Kritiker von damals? Also zwischenzeitlich hat es ja durchaus auch mal DNA-Untersuchungen, also auch mitochondriale DNA-Untersuchungen gegeben, die diese These nicht ausgeschlossen hatten.
Richtig, diese These wurde eine Weile lang nicht ausgeschlossen. Tatsächlich hatten wir eine Pattstellung, weil die beiden Untersuchungsergebnisse aus den späten 90er und frühen 2000er Jahren sich widersprachen. Ich glaube, die größte Leistung in diesem Projekt war tatsächlich, alle Wissenschaftlerinnen von damals, aber auch die neuen Wissenschaftler zusammenzubringen, diese Ergebnisse zu diskutieren und zu überzeugen, dass die modernen Ergebnisse die richtigen sind. Alle Autoren auf der Publikation, die wir eben gerade jetzt publiziert haben, inkludieren alle Wissenschaftlerinnen von den 90er bzw. 2000er Jahren und auch die neuen. Das heißt, alle Wissenschaftler stehen nun hinter dem Ergebnis, das Kaspar Hauser als Nachfolger der bayerischen Linie ausschließt.
Mhm. Kaspar Hauser war also nicht der badische Erbprinz. Wer war er dann? Können Sie dazu auch was sagen?
Diese Frage gilt es noch zu beantworten. Es gab ja in der Literatur zwischenzeitlich die Behauptung, er könnte Tiroler gewesen sein, weil die Interpretation der mitochondrialen DNA sich deckte offensichtlich mit oder ähnelte mit Ergebnissen der mitochondrialen DNA aus Tirol. Diese Aussage ist wissenschaftlich nicht haltbar, denn die mitochondriale DNA würde man auch in Deutschland, in Italien, in den Niederlanden, kurz gesagt in ganz Europa finden. Wir können davon ausgehen, dass Kaspar Hauser Europäer war, aber ich glaube, das ist kein großer Neuwert. Das hat ja wohl jeder schon im Vorfeld auch vermutet. Wenn wir tatsächlich wissen wollen, wer Kaspar Hauser war, dann brauchen wir Zugang zu Kern-DNA, wie zum Beispiel die Blutprobe an der Unterhose, oder Knochenproben würden sich beispielsweise auch eignen. Denn mit der Kern-DNA könnten wir über Genealogie und DNA-Analyse tatsächlich feststellen, wer Kaspar Hauser war.
Machen Sie das als nächstes?
Wenn Sie mir Proben geben?
Ich habe sie nicht. Die liegen in Ansbach im Museum.
Ja.
Vielleicht hört Ansbach mit. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Parson.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.
Kaspar Hauser war nicht der badische Erbprinz. Gelöst hat den Fall Dr. Walter Parson von der Medizinischen Universität Innsbruck im engen Austausch mit anderen Expertinnen auf dem Gebiet. Und jetzt übergebe ich an Lukas Kohlenbach mit den Meldungen.
Das größte jemals in einem Lebewesen nachgewiesene Protein steckt in Algen. Eigentlich wollte ein Forschungsteam aus den USA nur untersuchen, wie eine weltweit vorkommende Algenart ihr Gift produziert. Damit erbeuten Algen andere einzellige Organismen. Wenn sich Algen aber massenhaft vermehren, tötet das Gift auch Fische. Im Fachmagazin Science beschreiben die Forschenden, wie sie das Genom der Algen untersuchten. Darin fanden sie den Bauplan für zwei Proteine, die wichtige Vorstufen des Gifts synthetisieren. Bei der Analyse Bei der Analyse der Größe dieser Eiweiße bemerkten sie, eines hat eine Molekülmasse von fast 5 Megadalton und ist damit deutlich schwerer als das Muskelzellprotein Titin mit bis zu 4 Megadalton.
Asteroiden sind geselliger als gedacht.
Meist sind Asteroiden als Einzelgänger unterwegs. Doch es gibt auch Doppelasteroiden oder Brocken mit kleineren Monden. Bislang hatten Forschende aber nur wenige solcher Exemplare aufgespürt. Ein internationales Forschungsteam hat nun in Daten des Europäischen Weltraumteleskops Gaia nach Hinweisen auf solche Asteroiden gesucht. Sie fanden gleich 350 weitere Exemplare, die nicht allein unterwegs sind. Der größte Teil der neu entdeckten Asteroiden mit Begleitern kreise im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics.
Ein Rekordbohrkern gibt Aufschlüsse über den Erdmantel.
Noch nie haben Wissenschaftler einen so langen Bohrkern vollständig aus dem Erdmantel ziehen können. Er misst über 1,2 Kilometer. Der sogenannte Erdmantel ist die Schicht unter der Erdkruste, der obersten Schicht unseres Planeten. Da die Erdkruste aber meist mehrere Kilometer dick ist, ist der darunterliegende Erdmantel für direkte Forschung kaum erreichbar. Nur in Zonen, wo tektonische Platten aneinander grenzen, ist das möglich. Hier ist die Erdkruste dünner. Ein internationales Forschungsteam nutzte letztes Jahr eine solche Stelle in der Mitte des Atlantiks, um den Rekordbohrkern zu gewinnen. Die Zusammensetzung des Bohrkerns beschreibt das Team in der Fachzeitschrift Science. Unter anderem sahen sie, dass Wasser bis tief in den Mantel eindringt und hier mit Mineralien reagiert.
In den neuseeländischen Fjorden sind Meeresschwämme massenhaft ausgebleicht.
Im Fachmagazin Global Change Biology berichten neuseeländische Meeresbiologen von einer Massenbleiche im Jahr 2022. In der Folge reduzierte sich die Population der Schwämme um fast die Hälfte. Die Bleiche sei während einer Hitzewelle aufgetreten. Dabei hätten die Schwämme Kieselalgen aus ihrem Gewebe verloren. Diese Algen leben in Symbiose mit den Schwämmen und geben ihnen ihre Farbe. Ob die Bleiche auch direkt zum Tod der Schwämme führe, sei noch nicht sicher, erklärte einer der Studienautoren. Möglicherweise hätten Fische die Schwämme nach der Bleiche einfach häufiger gefressen.
Poröse Metalle müssen nicht instabil sein.
Das zeigt ein chinesisches Forschungsteam im Journal Science. Sie haben Gold in mehreren Schritten so behandelt, dass darin Nanoporen entstanden. Durch ihr spezielles Verfahren seien die Hohlräume gleichmäßig über das gesamte Material verteilt gewesen, schreiben die Studienautoren. Das poröse Gold hielt in Experimenten größeren Belastungen stand als Gold ohne Nanoporen. Das sei eine Innovation, so die Wissenschaftler. Sonst entstünden bei der Weiterverarbeitung von Metallen häufig größere, ungleichmäßig verteilte Hohlräume, die die Stabilität des Materials eher beeinträchtigten.
Sternzeit, 9. August. Sommernächte mit Sternschnuppengarantie. Bis Ende kommender Woche huschen wieder viele Sternschnuppen über den Himmel. Die Krümel eines Kometen sorgen für die wunderbaren Leuchtspuren der Perseiden. Jedes Jahr Mitte August kreuzt die Erde die Bahn des Kometen Swift-Tuttle. Der befindet sich im Moment zwar mehr als 6 Milliarden Kilometer entfernt, weit jenseits des Neptun, aber entlang seiner Bahn sind zahlreiche Steinchen verteilt. Tritt so ein Teilchen mit mehr als 200.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre ein, flammt eine helle Leuchtspur auf. Weil Sternschnuppen immer nur in einem kurzen, geradezu magischen Moment zu sehen sind, gelten sie als Glücksbringer. In den kommenden Nächten lassen sich ganze Wunschzettel abarbeiten. Nach 23 Uhr steht das Sternbild Perseus hoch genug am Osthimmel, um nach den Sternschnuppen Ausschau zu halten. In der Nacht zu Dienstag zischen bis zu 100 pro Stunde über das Firmament. Niemand hat den ganzen Himmel im Blick und viele schwächere Exemplare werden leicht übersehen. Dennoch sind von einem dunklen Standort aus einige Dutzend Sternschnuppen pro Stunde zu erhaschen. Die Meteore scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen. Daher heißt dieser Sternschnuppenstrom Perseiden. Aber die Leuchtspuren ziehen über das ganze Himmelszelt. Wer die Sternschnuppengarantie nutzen will, muss am besten zwischen Mitternacht und dem Beginn der Morgendämmerung hoch an den Südosthimmel blicken und etwas Geduld haben. Dort leuchten dann zahlreiche Sternschnuppen auf, Kometenkrümel, die bezaubern und Glück bringen.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.